온다.
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 스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Onda Info 2011. Erstmal ein frohes neues Jahr. Wir sind voller Elan für dieses Jahr und präsentieren euch heute erstmal Lucia Vargas. Lucia macht Hip-Hop, seitdem sie 13 Jahre alt ist, kommt aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und ist jetzt zum zweiten Mal in Deutschland, um hier Konzerte zu geben und natürlich auch über das Leben in Kolumbien zu sprechen. Hip-Hop war für sie immer schon mehr als nur Musik, nämlich auch ein Ausweg aus dem Kreislauf von Gewalt und Krieg. Zusammen mit der Stadtteilinitiative Sur de Cielo ist Lucia Vargas auch sozial aktiv. Anfangen tun wir aber jetzt erstmal mit drei Kurznachrichten. Es fängt ziemlich heftig an mit Morden an Transsexuellen in Honduras. Dann kommen noch zwei weitere Kurznachrichten, einmal aus Mexiko und einmal aus Paraguay. Und ganz am Schluss gibt es noch einen Bericht aus Bolivien. Jorge Cruz Kisp vom Jugend- und Kinderzentrum Chasqui in El Alto erzählt ein bisschen über seine Arbeit, über das neue Bolivien und auch über die Kinder aus Bolivien. So, heute ist jetzt ziemlich spät geworden. Ich gehe jetzt mal pofen, wünsche euch das Beste für 2011 und hoffe, wir hören uns bald wieder. Eure Onda Crew, schöne Nacht.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Honduras. Drei brutale Morde an LGBTI-Personen in zwei Wochen. Während der vergangenen zwei Wochen wurden in Honduras drei Trans-Personen umgebracht. Zwei der Opfer sind vor oder nach ihrem Tod angezündet worden. Insgesamt sind in Honduras in den letzten 1,5 Jahren 31 Morde an Lesben, Schwulen, Trans- und Intersex-Personen, LGBTI, begangen worden. Der Hintergrund. Am 22. Dezember wurde die 23-jährige Travesti Lorenza Alexis Alvarado Hernández tot aufgefunden. Ihrem Körper war anzusehen, dass sie verprügelt und verbrannt wurde. Blutige Steine in der Nähe der Leiche wiesen darauf hin, dass sie außerdem gesteinigt wurde. Benutzte Kondome deuteten zudem auf eine Vergewaltigung hin. Die Angreifer warfen ihren toten Körper schließlich in einen Straßengraben. Schlimme Verletzungen in ihrem Gesicht machten es beinahe unmöglich, sie zu identifizieren. Am gleichen Tag wurde die Leiche der 45-jährigen Travesti Lady Oscar Martinez Salgado verbrannt in ihrer Wohnung im Viertel El Rincón in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa aufgefunden. Ihr Körper wies unzählige Stichwunden auf. NachbarInnen bezeugten, dass zwei verdächtige Personen vom Haus weggelaufen seien, nachdem sie das Feuer entzündet hatten. Weniger als zwei Wochen später, bereits im neuen Jahr, wurde eine junge Travesti, die lediglich als Cheo bekannt war, in der Hauptstraße von Colonia Alameda, ebenfalls in Tegucigalpa, tot aufgefunden. Ihre Leiche wurde ohne Ausweispapiere hinterlassen. Sie ist wahrscheinlich durch einen Messerstich in die Brust gestorben. Diese drei Morde sind leider keine Einzelfälle. Seit dem Putsch in Honduras im Sommer 2009 wurden 31 LGBTI-Personen umgebracht. Und das sind nur die vom lesbisch-feministischen Netzwerk Catrachas dokumentierten Fälle. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es noch mehr Morde gab. In der Mehrheit der Fälle gab es bisher keinerlei Untersuchungen oder Anklagen. Seit dem Putsch sind alle HonduranerInnen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Identität zunehmender Gewalt ausgesetzt und können gleichzeitig kaum mit staatlichem Schutz rechnen. Allgemeine Straflosigkeit trägt das ihre dazu bei. Dennoch sind LGBTI-Personen aufgrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung besonders angreifbar. Als Antwort auf den Druck lokaler MenschenrechtsaktivistInnen haben der honduranische Menschenrechtsminister und der Chef der Mordkommission von Tegucigalpa zwei Ermittler auf diese Morde angesetzt. Allerdings ist bisher noch niemand wegen der letzten Morde angeklagt worden und es gibt wenig Anzeichen dafür, dass Untersuchungen laufen.
Mexiko. Geschützt von Zäunen und von Spezialeinheiten der Polizei begannen Bautrupps am 1. Januar mit der Einebnung von über 50 Grundstücken im Viertel La Malinche in Mexiko-Stadt. Der Abriss im Süden der mexikanischen Hauptstadt dient dem Bau einer gebührenpflichtigen Autobahn. Der Bewohner Rafael Martinez kritisierte, dass für das Projekt 60.000 Bäume gefällt werden könnten. Dabei handelt es sich um einen Wald, der sich ein paar hundert Meter von dem Wohngebiet entfernt befindet. Martinez, gleichzeitig Sprecher des Bündnisses gegen die Autobahn, betonte, der Grünstreifen sei wichtig, um den Grundwasserspiegel zu halten und die Luft der mexikanischen Metropole zu reinigen. Mit der polizeilichen Abriegelung des Gebietes, in dem 1200 Menschen lebten, beginne bereits die Privatisierung des Verkehrsweges, so Martinez. Daher würden sie weiterhin versuchen, den Bau der Trasse zu verhindern. Die Proteste hatten zunächst einen Baustopp seit Juli 2010 bewirkt. Wir haben im November darüber berichtet. Die Gemeinde hofft nun auf die Menschenrechtskommission des Hauptstadtdistrikts. Sie soll eine Empfehlung abgeben, die die Behörden zwingen soll, den Bau der Autobahn zu stoppen. Die Bewohnerinnen und Bewohner schließen auch nicht aus, die Interamerikanische Menschenrechtskommission anzurufen, um die von ihnen als Ökozid bezeichneten Vorgänge anzuzeigen. Das Bündnis hat den Bürgermeister der Hauptstadt, Marcelo Ebrard, aufgefordert, einen runden Tisch zur Lösung des Konflikts einzurichten. 200 Bewohnerinnen und Bewohner wollen zudem im Viertel San Jerónimo in der Nähe des geplanten Baugebietes auf die Straße gehen, um gegen die Repressalien zu protestieren. Paraguay. Der Präsident Paraguays, Fernando Lugo, hat das neue Sprachengesetz unterzeichnet. Damit ist die Sprache Guarani offizielle Amtssprache und dem Castellano gleichgestellt. Die Regierung bezeichnete das Gesetz als eines der kulturell und rechtlich anspruchsvollsten Instrumente der letzten Jahrzehnte. Mit dem Sprachengesetz werden die Artikel 77 und 140 der Verfassung neu geregelt. Neben der Anerkennung der indigenen Sprache Guarani soll es sowohl indigene Sprachen als auch die Gebärdensprache schützen und garantieren. Zudem soll eine Akademie der Guarani-Sprache sowie eine nationale Behörde für Sprachpolitik eingerichtet werden. Diese Behörde soll die im Land existierenden indigenen Sprachen untersuchen, dokumentieren und fördern. Damit, so schreibt das Kultusministerium in einer Pressemitteilung, erhalte das Land ein unverzichtbares Mittel zur Verteidigung und Förderung seiner Sprachen, die ein zentrales Element des kulturellen Reichtums des Landes seien. Eine Volkszählung aus dem Jahr 2002 ergab, dass 27% der paraguayischen Bevölkerung zwar etwas Spanisch verstehen, aber einsprachig Guarani sprechen. Die Verfassung von Paraguay legt fest, dass Paraguay ein plurikulturelles und zweisprachiges Land mit den Amtssprachen Spanisch und Guarani sei. Außerdem werden die indigenen Sprachen als Teil des kulturellen Erbes des Landes gesehen.
tener 120 heridos, muertos, para que usted hoy se hubiera sentado con nosotros a dialogar y a decir y a desmentir lo que usted ha dicho. Lo digo con todo el respeto, señor presidente, porque llevo la sangre indígena, llevo la sangre popular de Colombia, quienes sufren la indignidad aquí. Y hoy le vamos a decir la verdad a nuestro país.
Ignorantes del destino, continuamos el camino, la estrategia...
Lucía Vargas macht seit mittlerweile über 12 Jahren Hip-Hop, seit sie 13 ist. Sie kommt aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá und ist nun zum zweiten Mal in Deutschland, um Konzerte zu geben und über das Leben in Kolumbien zu sprechen. Ermöglicht wurde die Reise von der Organisation Interbrigadas. Hip-Hop war für sie immer schon mehr als Musik.
Mis letras realmente es como el punto, mi punto de vista frente a la realidad.
Meine Texte sind eigentlich mein Blick auf die Wirklichkeit. Sie sind der Raum, den ich habe, um mich wirklich frei zu fühlen. Musik bedeutet für mich Freiheit. Und das, was ich sage und was ich schreibe, ist das, was mich in den 3 Minuten eines Stückes zu einem freien Menschen macht. Die meisten Rapper kommen wie ich aus den Vierteln, die die Wirklichkeit kennen. Und diese Realität ist ganz anders als das Kolumbien der Mittelschicht. Also versucht ein Rapper, das anzuprangern. Als Rapper muss man sagen, was abgeht, auch wenn es dann Ärger gibt.
Kolumbien ist bekanntlich geprägt von Gewalt und vom Krieg, der seit Jahrzehnten zwischen der Armee, Guerilla-Organisationen und paramilitärischen Verbänden ausgefochten wird. Lucía sieht im Hip-Hop einen Ausweg für die Jugendlichen aus diesem Kreislauf.
Die
Hip-Hop-Szene in Kolumbien ist mittlerweile sehr stark geworden. Denn der kolumbianische Hip-Hop ist zu einer Alternative zum Krieg geworden. Anstatt in den Krieg zu ziehen, weitere Konflikte zu schüren, machen die Jugendlichen jetzt Kunst, vor allem Hip-Hop. Die Leute sind davon überzeugt, dass wir Veränderungen brauchen. Und diese Veränderungen können wir über die Kunst im Allgemeinen erreichen. In unserem Fall ist es Hip-Hop. Das hat viel bewegt. Man kann sagen, dass Hip-Hop in Kolumbien sozial sehr aktiv und stark ist.
Zusammen mit der Stadtteilinitiative Sur del Cielo ist Lucía Vargas auch sozial aktiv. Sur del Cielo kümmert sich um Jugendliche und versucht, ihnen Alternativen zum Kreislauf aus Drogen, Gewalt und Krieg zu zeigen. Direkte Aktionen nennen sie das, zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt. Zum Beispiel haben Sur del Cielo zusammen mit Jugendlichen aus der Nachbarschaft und Punks aus der Innenstadt ein Flussbett von Müll gereinigt. Sie haben sich auch an den Kundgebungen zum 1. Mai 2010 beteiligt und gefordert, dass auch die Kunst als Ausdrucksform respektiert werden soll.
Wir haben also eine Straße im Stadtzentrum von Bogotá ausgesucht, haben eine Anlage aufgebaut und alle Rapper und Musiker, die kamen, sind aufgetreten. Das war ein Freiraum, ein Moment der Ausdrucksfreiheit, ohne dass wir irgendjemandem etwas getan haben. Aber natürlich war die Polizei da, alle waren da. Und das war echt heftig. Es gab Auseinandersetzungen, Schlägereien, Repression und Verfolgung. Aber die Leute haben eine Alternative zum herkömmlichen Protest gesehen. Haben gesehen, wir demonstrieren nicht nur und schreien rum, sondern wir machen auch was.
Eine ähnliche Aktion ist auch im Dokumentarfilm Frecuencia Colombiana von 2006 zu sehen. Damals traten Lucía Vargas und viele andere in einem Viertel auf, das von Drogenverkauf und Drogenkonsum geprägt ist. Als die Polizei auftauchte, begannen die Leute wegzurennen. Doch die Rapperinnen sangen weiter und forderten die Leute auf, ruhig stehen zu bleiben.
Wir sind auf einem Konzert aufgetreten, das Respekt vor dem Leben hieß. Das Konzert fand in einer der berüchtigsten Straßen Bogotas statt. Alle Drogen in Bogotá laufen da durch. Es ist wirklich die derbste Straße, die es gibt. Natürlich hatten die Leute Angst vor der Polizei, denn dort werden eben die ganzen Drogen vertrieben. Und natürlich kam die Polizei und die Leute wollten abhauen, weil sie sonst mitgenommen worden wären. Aber in dem Moment haben wir dann gesagt, wir machen Kunst. Das ist nicht verboten, also dürfen sie auch niemanden mitnehmen. Was wir machen, ist legal. Was wir machen, ist gut. Wir arbeiten mit den Kids, also gibt es kein Problem.
So viel Engagement ist einigen Leuten ein Dorn im Auge. Rechte paramilitärische Gruppen wie die Águilas Negras verschickten Anfang 2009 und Anfang 2010 Drohbriefe. gegen Lucia Vargas und andere. Trotzdem ist Lucia optimistisch. Sie glaubt, dass die Jugend in Kolumbien den Krieg nicht mehr will und die Alternative lieber in der Bildung und der Kunst sucht. Dafür sind auch Initiativen wie Sur del Cielo oder La Familia Ayara wichtig. Sie sollen die Jugendlichen dabei unterstützen, aus diesem Kreislauf von Drogen und Gewalt rauszukommen und durch Musik und Kunst etwas Kreatives zu machen. In Deutschland versucht sie deshalb auch, Spenden für soziale Projekte in Kolumbien zu sammeln.
Ich weiß, dass viele Leute hier in Deutschland deprimiert sind, weil es keine Sonne gibt, kein Licht. Es gibt gar nichts, total krass. Aber das heißt nicht, dass sie sich aufgeben sollen. Es gibt immer etwas Sinnvolles zu tun. Sie sollen sich ein Herz nehmen und sich ein bisschen mit der Wirklichkeit in diesen Ländern auseinandersetzen. Aber natürlich ist nicht alles Geld. Wir sagen dort auch, klar, schickt uns Geld, aber kommt auch vorbei und lernt kennen, was wir machen und seht, wie wir leben. Seht, dass wirklich Krieg herrscht und dass wir wirklich diese Bedingungen verändern wollen.
Esta canción va dedicada a todas las personas que desde la música y el arte hacen resistencia no violenta. Vayan, Resplandor, Timi Hendrix, DJ Criminal, Lucía Vargas.
Keep your friends close, but your enemies close.
Y vi como las letras desfilaban y danzaban frente a mis ojos. Construía lo que hoy son mis cositas. Me enseñaron a sensibilizarme con los antiguos diseños que el fascismo debe. Me enseñaron a expresar el sentimiento de un pueblo que solloza la pérdida de sus ancestros. Me enseñaron que el blanco se tiñe de rojo, que roja es la sangre del dolor, que el dolor se escribe con llanto, que el llanto desahoga el alma, que mi alma quiere ser libre, que la libertad ha sido secuestrada. Transcurre tiempo, la historia no cambia, muerte tras muerte, sangre por sangre, disparo al alma. Un pueblo en llamas derrama lágrimas y no es una película, es una realidad profana. Es el olvido, el enemigo, el que hace que siglo tras siglo lo reclamo hacia los mismos. Mientras existan rocas y en el cielo y el sol, mientras existan corazones y el retumbe del tambor, mientras exista música y lata el corazón, existirán los sueños, la lucha, revolución. Mientras existan rocas y en el cielo y el sol, mientras existan corazones y el retumbe del tambor, mientras exista música y lata el corazón, existirán los sueños, la lucha, revolución.
De con la tierra, del que puso fronteras, de que los pasos, de los que imponen muros, de que la libertad, del que ata las cadenas, de que la vida, de los que resistimos, de que la tierra
nos roba del alma,
del que puso fronteras, de que los pasos,
que mató la justicia,
de los que imponen muros, de que la libertad.
Prohibido olvidar,
el que ata las cadenas, de que la vida,
la lucha de todos,
de los que resistimos,
mientras existan rocas, y en el cielo y el sol, mientras existan corazones, y el retumbe del tambor, mientras exista música, y lata el corazón, existirán los sueños, la lucha, revolución, mientras existan rocas, y en el cielo y el sol, mientras existan corazones, y el retumbe del tambor.
Schon ein paar Jahre sind ins Land gezogen, seit die bolivianische Bevölkerung sich gegen die Privatisierung der Wasserversorgung und der Gasvorkommen erhoben und sich gegen das neoliberale Modell entschieden hat. Auch Evo Morales ist bereits seit über 5 Jahren Boliviens erster indigener Präsident. Doch was ist aus der Euphorie eines neuen Boliviens geworden? Was hat sich für die Menschen des Landes geändert? Wie sieht es in der Hochburg des indigenen Widerstands El Alto aus? Und wie geht es den Kindern und Jugendlichen dort? Antworten darauf gibt uns Jorge Cruz Quisp, Mitarbeiter des Kinder- und Jugendzentrums Chasqui in El Alto.
En realidad El Alto es una ciudad explosiva, pues ha crecido rápidamente, ¿no?
Eigentlich ist El Alto eine explosive Stadt. Sie ist durch die Landflucht enorm angewachsen. Die Stadt zeichnet sich vor allem durch infrastrukturelle Unterversorgung aus. El Alto wurde und wird diskriminiert durch die Vorgängerregierung wie durch die aktuelle Regierung, die sich trotz ihrer Möglichkeiten nicht um die Grundversorgung kümmert. Man kann auch sagen, dass El Alto eine sehr junge Stadt ist, denn mehr als die Hälfte der Bewohner sind noch nicht erwachsen. Eins der größten Probleme ist die Armut, was El Alto zu einer rebellischen Stadt gemacht hat. Der Großteil der Bevölkerung hier hat indigene Wurzeln. und das bedeutet, Diskriminierung ausgesetzt zu sein.
Fundamentalmente de condiciones indígenas, que casi la, te puedo decir, por lo menos un porcentaje mayoritario, tiene raíces indígenas.
Oft ist das Jugendzentrum, welches in den Bereichen kulturelle Identität, Gewaltprävention, ergo Friedensarbeit, Gesundheit und schulische Nachhilfe arbeitet, auch ein Familienersatz. Armut und Diskriminierung sind Quelle der Gewalt in El Alto, auch interfamiliärer Gewalt, wie Jorge berichtet.
El Alto tiene uno de los problemas fuertes, es el tema de la violencia, fruto de esta pobreza, discriminación.
El Alto hat ein großes Problem mit der Gewalt, die Frucht von Armut und Diskriminierung. Es gibt Familien, die sehr früh heiraten und es gibt interfamiliäre Gewalt. Das ist, was die Kinder oft erfahren und dann nachmachen. Es ist eine Kettenreaktion. Ein anderes Thema ist die Migration nach Argentinien und Brasilien. Die Eltern verlassen damit ihre Kinder. Und manchmal sind die ältesten Kinder dann die Familienoberhäupter. Mit 14, 15 Jahren übernehmen sie dann die Vormundschaft für mindestens 2, 4 oder 5 weitere Geschwister. Gerade in der Stadt interessiert es nicht sonderlich, was die Kinder zu sagen haben. Sie werden nicht angehört und so kommt es leicht zu Jugendkriminalität und zur Inhalation von Klebstoffen. Was wir mit unserem Projekt erreichen wollen, ist, dass die Kinder anfangen, sich selbst zu schätzen und ihre eigene Identität zu finden. Wir wollen, dass sie teilhaben, ihre Meinung sagen können, dass die Kinder und Jugendlichen auch Entscheidungsträger sind und die Friedensarbeit, die wir vermitteln, weitertragen. Chaski ist zu einem wichtigen Ort für sie geworden. Es ist ein Freiraum. Aus finanziellen Gründen müssen meist beide Eltern arbeiten und die Kinder alleine lassen. Und dann können sie zu Chaski gehen. Es ist für sie fast wie ein zweites Zuhause.
Porque también por tema de recursos los abandonan. Entonces Chaski un poco es un espacio donde vienen. Casi su segunda casa ahí.
Das fehlende Interesse gegenüber El Alto und die damit einhergehende Unterversorgung hat auch dazu geführt, dass die Alteñas und die Alteños darauf angewiesen sind, sich selbst zu organisieren. Formen der Selbstorganisation haben viele Binnenmigranten, von denen El Alto hauptsächlich bewohnt wird, schon in die Stadt mitgebracht.
En realidad, ningún ser humano es apolítico, somos políticos. Otro es, sería partidario, ¿no? El Alto en realidad no tiene una esencia partidaria. Siempre ellos piensan en temas comunitarios. No todos, pero por lo menos.
Eigentlich ist kein Mensch apolitisch, alle sind politisch. Etwas anderes ist es, einer Partei anzugehören, und die Einwohner von El Alto haben keine parteipolitische Identität. Man denkt eher in gemeinschaftlichen Zusammenhängen. Nicht alle, aber zumindest besteht eine Form, sich zu organisieren, um Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei ist die Frijuve von großer Bedeutung und auch die COR, die regionale Arbeiterzentrale, die sich um die Angelegenheiten der Arbeitenden kümmert. In der andinischen Hochebene ist die Organisation gemeinschaftlich ausgerichtet. Diese Erfahrungen findet man auch in El Alto wieder. Andere Erfahrungen kommen von den Minenarbeitern, die gewerkschaftlich und linkspolitisch aktiv sind. All diese Menschen mit ihren Organisationserfahrungen treffen sich hier in El Alto. Und wenn man in einem Viertel zusammentrifft, geht es darum, sich möglichst schnell zu organisieren. So wurde in jeder Straße ein Verantwortlicher gewählt. In den einzelnen Zonen von El Alto gibt es Versammlungen, wo die Nachbarschaftsräte direkt gewählt werden. Wenn man gewählt wird, muss man versuchen, Ziele zu erreichen, sich um das Gemeinwohl kümmern. Seit 2000 wurde allen voran in Cochabamba um die öffentliche Wasserversorgung gekämpft. 2002 konstituierte sich eine aufsehenerregende Karawane aus dem Tiefland Boliviens, der sich immer mehr, vor allen Dingen indigene Bevölkerungsteilen aus verschiedenen Städten, anschlossen. Ihre Hauptforderung umfassten die Anerkennung ihrer kulturellen Identität sowie die gerechte Landverteilung in Bolivien, dass niemand mehrere Ländereien besitzen darf. Evo Morales begann für die Legalisierung von Coca-Blättern zu kämpfen. 2005 erreichte der Kampf gegen die Privatisierung der Gasvorkommen seinen Höhepunkt. Diesmal tobten die Kämpfe in El Alto. Noch im gleichen Jahr muss Präsident Mesa zurücktreten und Evo Morales, Anführer der MAS, der Bewegung zum Sozialismus, wird im Dezember zum Präsidenten gewählt. Anfang 2009 wird eine neue Verfassung verabschiedet. Hat sich dadurch grundlegend etwas in Bolivien geändert? Ich glaube, in der Geschichte Boliviens ist es das erste Mal, dass ein Präsident direkt gewählt wurde. Das hat es vorher nicht gegeben. Ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit und die Bolivianer verstehen, dass mit der alten Verfassung nicht viele Änderungen möglich waren. Aber jetzt gibt es die Möglichkeiten. Die sozialen Bewegungen sind Teil des Transformationsprozesses. Und wenigstens fühle ich mich nun würdiger als Bolivianer, als Aymara und als Andino. Und ich glaube, das ist es, was Evo uns zurückgegeben hat, unsere Würde. Es gibt 36 Nationalitäten in Bolivien. Indem wir Nationalitäten sagen, erkennen wir ihre Sprache und ihre Art zu sein an. Und diese Varietät und die Anerkennung derer ist das, was unsere Würde wiederherstellt. Normalerweise redet man von einer Zeit vor der Verfassung, einer Zeit während der Verfassung und jetzt befinden wir uns in der Zeit nach der Verfassung. Jetzt kommt der historische Moment zu schauen, wie wir die neuen Gesetze realisieren oder ob alles nur auf dem Papier bleiben wird. Da kommt noch ein Kampf auf uns zu und wir müssen schauen, wie wir unser Land gestalten werden. Die Kinder Boliviens haben zum Transformationsprozess des Landes auch ihren Teil beigetragen, indem sie die neue Verfassung maßgeblich mitbestimmten und nicht locker ließen, bis man sie empfing und anhörte.
No nos han querido recibir a nosotros.
Zuerst wollte man uns bei der verfassungsgebenden Versammlung nicht empfangen. Aber wir sind bis nach Sucre marschiert, mit Kindern aus dem ganzen Land. Dort haben die Kurzen ihre Vorschläge präsentiert und sie wurden von den Versammlungsteilnehmern angehört, weil wir eine multikulturelle Karawane, eine sehr artistische, auf die Beine gestellt haben. Ganz nach dem Stil von El Alto eben. Das war ganz schön heftig eigentlich, weil es schon ein Dokument von dem MAS gab, das irgendwelche NGOs herausgegeben haben, die auch im Bereich Kinder- und Jugendarbeit angesiedelt sind. Aber sie haben nicht die Kinder gefragt, sondern sich selbst als Repräsentanten der Kinder verstanden. Dass die Kinder dann doch selber gesagt haben, welcher Artikel ihnen wichtig ist, hat, glaube ich, zu einer Sensibilisierung geführt und dazu, dass den Kindern auch wirklich zugehört wurde.
Directo desde el alto, orgullo moreno, ciudad en crecimiento, cielo con cielo, Dios mi compañero, hombre de piedra, despierta y hazte vuelva la justicia, Tupac Atari, ejemplo de firmeza, crece la fuerza, con un puñado.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.